Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 8. Juli 2024. Hochinteressant, ja, historisch, was ich in der letzten Woche erleben durfte. Innerhalb von 4 Tagen waren wir in Kiew bei Präsident Zelensky und dann kurz darauf in Moskau bei Präsident Putin für Friedenssondierungen. Nicht Friedensverhandlungen, wie ihre Medien jetzt behaupten, synchrongeschaltet mit den Fake News-Verbreitern der Europäischen Union. Das ist ja unglaublich, was da für Falschmeldungen in die Welt hinaus posaunt werden. Viktor Orban hat von Anfang an gesagt, ich mache doch keine Friedensverhandlungen, dazu bin ich gar nicht befugt. Aber was wir jetzt tun müssen, erstens, alle diplomatischen Kanäle offen halten, mit beiden Seiten sprechen. Das ist Diplomatie, meine Damen und Herren. Diplomatie, das heißt eben, dass man miteinander redet, und zwar mit Worten, nicht mit Waffen, und mit beiden Seiten, nicht nur mit denen, deren Meinung einem besser passt als die der anderen. Das ist das Wesen, das ist die Essenz der Diplomatie. Und wenn ich jetzt sehe, wie allergisch, wie feindselig, wie verbiestert da die Reaktionen ausfallen in Brüssel auf diese Reise, aber auch aus Berlin, dann habe ich den Eindruck, dass diese Herrschaften verlernt haben oder vergessen haben, was Diplomatie überhaupt bedeutet und wie wichtig Diplomatie ist und wie wichtig diese Reise nun war. Denn wenn die Diplomatie offensichtlich aus dem Gesichtskreis der in Europa, in der EU tonangebenden Politiker verschwunden ist, ja, dann müssen wir doch heilfroh sein, dass es noch einen Politiker gibt, der sich diesem unseligen Trend entgegenstellt. Für mich ist Viktor Orban nach dieser Woche, aber es geht ja jetzt schon weiter, ich habe gehört, er ist in China gelandet, für mich ist Viktor Orban ein Held in diesen finsteren Zeiten. Das sind heroische Bestrebungen, heroische Anstrengungen, die er hier unternimmt. Und jetzt werden sicherlich ein paar der kritischen Beobachter oder meiner journalistischen Kollegen sich da hämisch krümmen unter Verwünschungen, wie man nur darauf kommen könne, Viktor Orban als Helden zu bezeichnen. Aber für mich ist er einer, denn in dieser Zeit täglich sterben Menschen im Osten der Ukraine. Bis 30.000 Ukrainer pro Woche sterben auf dem Schlachtfeld. Wir haben die Pflicht, wir haben, wenn man so will, die christliche Pflicht, dieses Sterben zu beenden, und zwar mit den Mitteln, die wir zu unserer Verfügung haben. Wir sind ja nicht im Zentrum des Weltgeschehens. Aber dass man sich darüber aufregt, wenn einer sich nun anschickt, hier das Gespräch wieder in Gang zu bringen, das Geschehen vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu rücken, zu einem Waffenstillstand zu kommen, und das löst Verdammungsflüche aus in den Zeitungsredaktionen, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in der Politik, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, dass wir endgültig in verrückten, in wahnsinnigen Zeiten gelandet sind. Allerdings, auch das ist nichts Neues. Wenn man das Alte Testament aufschlägt, dann stellt man fest, schon damals, vor über 3000 Jahren, waren die Menschen gelegentlich vom Wahnsinn umzingelt, und sie haben es ja trotzdem irgendwie bis in die Gegenwart geschafft und vor allem immer wieder fertiggebracht, auch die selbstverursachten Katastrophen irgendwie wieder zu beseitigen und die verfahrene Situation einzurenken, bis zum nächsten Mal, wo man sich wieder in den neuen Abgrund hinein manövriert hat. Also Viktor Orban für mich mit einer ganz bemerkenswerten Aktion, und dass man eben so allergisch nun entsprechend Stellung nimmt, zeigt, dass er hier einen Nerv getroffen hat. Was er nämlich will, ich habe es gesagt, erstens Öffnung der diplomatischen Kanäle, zweitens geht es darum, herauszufinden, was die Positionen sind, was überhaupt möglich ist, und drittens möchte er natürlich all diese Friedenstheoretiker, ist ja niemand gegen den Frieden, offiziell, zum Beispiel in Brüssel, die möchte er doch dazu bringen, Farbe zu bekennen. Und das ist vielleicht auch der Punkt der Irritation, dass man spürt, dass mit dieser Aktion von Viktor Orban sozusagen ein Offenbarungseid gefordert wird. Jetzt müssen nämlich die Leute sagen, ja, sind wir für den Frieden Und wenn wir dafür sind, was heißt denn das konkret? Was heißt denn Frieden? Heißt Frieden, immer mehr Waffen in die Ukraine zu pumpen für ein aussichtsloses militärisches Manöver, das nicht von Sieg gekrönt sein kann, wie immer mehr auch westliche Experten zähneknirschend sich eingestehen müssen? Also sind wir an dem Punkt, wo man einsehen muss, weder die Sanktionen noch die Aufrüstung haben die Russen stoppen können. Also es braucht jetzt wohl oder übel, auch wenn man das nicht billigt, was die Russen machen, es braucht jetzt Verhandlungen, um das Sterben zu beenden. Oder aber eben ist man ein Friedenstheoretiker, tut man nur so, als ob, aber eigentlich geht es um ganz was anderes, nämlich um die Aufrechterhaltung eines Stellvertreterkriegs gegen Russland im Auftrag gewissermaßen der Amerikaner. Aber weil man das ja nicht zugeben kann, muss man das tarnen, muss man das camouflieren mit angeblichen Friedensfantasien und Friedensschalmeien. Also Viktor Orban hat es jetzt schon fertiggebracht, in dieser Woche diese Diskussion wieder ins Zentrum zu rücken. Aber er hat auch noch einen anderen Erfolg erzielt, meine Damen und Herren. Das wird überhaupt nicht registriert, das wird total übersehen. Es hat nämlich einen bemerkenswerten Wandel gegeben in Kiew, und zwar exakt nach dem Besuch von Viktor Orban. Was ist da genau passiert? Ich habe es bereits erwähnt. Präsident Zelensky hat der ukrainischen Pravda ein Interview gegeben und dort gesagt, die Friedensgespräche, die auf dem Birkenstock begonnen hätten, die müssten nun weitergeführt werden. Beim nächsten Mal allerdings unter Einbezug der russischen Seite. Meine Damen und Herren, das ist eine sensationelle Wende. Denn bei der Aufgleisung der Birkenstock-Konferenz Anfang Jahr und bis zur Birkenstock-Konferenz selber, die ja erst vor wenigen Wochen über die Bühne gegangen ist, hat der ukrainische Präsident kategorisch ausgeschlossen, mit den Russen an einen Tisch sitzen zu wollen. Er hat den Schweizern sogar verboten, die Russen einzuladen. Wir haben das hier ja stark kritisiert. Der Außenminister der Schweiz, Ignazio Cassis, musste das sogar zugeben an einer Medienkonferenz, dass es eben nicht erwünscht gewesen sei, von Seiten der Ukraine die Russen einzuladen. Jetzt hat sich das verändert. Und meine Damen und Herren, das kann ja kein Zufall sein, dass das genau nach dem Besuch von Viktor Orban hier nun eingetreten ist. Und vielleicht, ich will es nicht überinterpretieren, ist das auch ein Beweis dafür, dass Präsident Zelensky, der ja wirklich einem auch leid tun kann, in was für eine fürchterliche Situation er da hineingeraten ist. Er hat sich ja als Friedenskandidat damals zur Wahl gestellt. Er wollte mit den Russen auch einen Ausgleich finden, aber die ultranationalistischen Kräfte in der Ukraine scheinen ihn daran gehindert zu haben. Und dann ist die Situation immer weiter eskaliert bis zum Einmarsch der Russen im Februar 2022. Und der berühmte und auch angesehene und allseits beliebte, übrigens auch auf russischer Seite, allseits beliebte Schauspieler und Komiker Zelensky sieht sich da plötzlich hineingestürzt in ein fürchterliches Armageddon, hat gewissermaßen das schöne Leben, das er sich ja auch erarbeitet hat, über Nacht verloren und musste sich da hineinknien. Ich habe schon einiges Kritisches über ihn gesagt in dieser Sendung, vor allem über seine Politik, aber wenn wir uns einmal seine existenzielle Situation vergegenwärtigen, ja, dann kann man nicht vermeiden, Gefühle des Mitleids für ihn zu empfinden und sich nur zu wünschen, dass man zum Glück, danke, danke, lieber Gott, dass wir selber nicht in so einer Situation sind, wie sie der ukrainische Präsident zu gewärtigen hat. Und ich glaube, das hat der ungarische Ministerpräsident, der dienstälteste Regierungschef in der EU, erkannt. Sein Plan ist, noch vor den US-Wahlen eine eigene europäisch-ukrainisch-russische Friedensinitiative auf den Weg zu bringen. Denn wenn die Wahlen stattgefunden haben und, wie es aussieht, Donald Trump gewinnen wird, dann ist das Zeitfenster geschlossen, weil Trump wird mit Putin direkt verhandeln, dann sind Zelensky und die EU Randfiguren. Also möchte Orban den Zelensky dazu gewinnen, sagt einen Kollegen in der EU, die sich ja verbarrikadiert haben, Gesprächsverweigerung, Gesprächsverbote gegenüber dem Kreml, versucht die ins Boot zu holen, um eine Friedenskonferenz mit Russland zu machen, mit dem Ziel eines sofortigen Waffenstillstands. Wir müssen einen Waffenstillstand hinkriegen, um das Töten, das Sterben zu beenden. Dann kann man über den Frieden verhandeln. Das ist das Zentrum, das ist eine pragmatische Friedensinitiative. Man kann das kritisieren, man kann das wegwischen. Aber ich lese in den Medien, auch von Seiten der kritischen Politiker, überhaupt keine konstruktiven Gegenvorschläge, nur dieses namenlose, seelenlose Gezeter, diese Besserwisserei, dieses Herummeckern, Herumnörgeln an etwas ohne substanziellen Gegenentwurf. Das ist das Problem, aber eben vielleicht, Volodymyr Zelensky scheint sich möglicherweise darauf einlassen zu wollen, denn Orban dürfte ihm gesagt haben, wenn du das nicht machst, wenn du diese Zeit verstreichen lässt, dann bist du nachher Zuschauer, bist du Passivmitglied und das wird auch für dein weiteres politisches Überleben ein Problem. Wenn es allerdings Zelensky gelänge, mit der EU zusammen, auch die EU hier wieder zu einem eigenständigen Faktor, zu einem eigenständigen Akteur zu machen, dann hätte er sicherlich auch über diese fürchterliche Krise hinaus sein Standing, seine Position behalten und bestätigen können. Wir werden sehen. Jetzt ist also Viktor Orban in China gelandet. Wir sind zuletzt in Aserbaidschan gewesen, in Bergkarabach. Ich habe darüber einiges gesagt im Schweizer Programm. Dort wollten sie ganz ursprünglich die den türkischen Präsidenten treffen, der aber aufgrund dieses Wolfsgrußes an die EM nach Deutschland gefahren ist. Zu diesem Wolfsgruß übrigens habe ich dann auch noch etwas zu sagen. Da ist ja auch ein fürchterliches Getöse losgegangen. Das kann man auch etwas anders sehen, was da der türkische Fußballspieler gemacht hat. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Es gab übrigens auch positive Reaktionen auf die Friedensinitiative von Viktor Orban. Nicolas Sarkozy, der ehemalige französische Präsident, lobte diese Bemühungen, die Kommunikations- und Diplomatiekanäle wiederherzustellen. Das sei wichtig. Sebastian Kurz, der frühere österreichische Kanzler, sagte, es sei eine entscheidende Priorität, das Blutvergießen zu beenden. Robert Fico in seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Attentat sagte er, er lobte Ministerpräsident Viktor Orban für seine Vermittlungsbemühungen. Er habe Bewunderung für die Reisen von Premierminister Orban nach Kiew und Moskau. Und Sevim Daktelin von der Linkspartei in Berlin hat ebenfalls sich sehr wohlwollend ausgedrückt, das sei gut so, dass Viktor Orban hier diese Initiative ergreife. Kriminell, ich zitiere, kriminell, dass Scholz und Baerbock lieber zu Hause bleiben. Um Helmut Schmidt zu paraphrasieren, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als für eine Minute schießen. Toni Kroos, das habe ich bis jetzt noch nicht groß berücksichtigt in dieser Sendung. Das sind ja bemerkenswerte Aussagen gefallen des deutschen Spitzenfußballers, der nach dieser EM seinen Rücktritt gegeben hat. Toni Kroos in einem Podcast, ich glaube Precht und Lanz. Da hat er sich erklärt und seiner Besorgnis, ja seinem Befremden, vielleicht sogar seinem Entsetzen Ausdruck gegeben, was aus Deutschland geworden sei in den letzten 10 Jahren. Er könne es als Familienvater von Töchtern nicht verantworten, in Deutschland zu leben. Er bleibe in Spanien, dort habe er ein besseres Gefühl, wenn seine Tochter auch nach 23 Uhr noch irgendwo an einer Bar oder in der Öffentlichkeit mit Freunden unterwegs ist. In Deutschland würde er das seinen Kindern nicht zumuten wollen. Das Thema Migration sei da ständig präsent und es sei zu wenig kontrolliert worden bei der Zuwanderung. Wenn man sie nicht unterscheiden kann von denen, die uns nicht gut tun, die Migranten, wird es am Ende schwierig. Dann wird auch die Haltung der Deutschen immer geteilter. Moderator Lanz äußerte sich zustimmend. Er sagte, es klemmt an allen Ecken und Enden. Es ist zu voll, es ist zu viel in Deutschland. Und wenn jemand Kritik äußere, sei man schnell dabei zu sagen, das sei rassistisch. Er sage aber laut, dieses Land ist kein rassistisches Land. Da hat er sicherlich recht. Der Moderator Lanz, leider sieht auch er sich gezwungen, ich nehme an, aufgrund des Drucks, der auf ihm lastet, da als Exponent des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, da auf politisch korrekt zu machen. Und nicht zuletzt, diese Moderatoren haben ja jene Kreise und Kräfte in Deutschland am heftigsten verleumdet, die sich schon frühzeitig für eine kontrollierte Zuwanderung eingesetzt haben, allen voran die AfD. Aber die ist ungeachtet dessen oder vielleicht gerade deswegen, weil sie hier gegen diese Zuwanderungsideologie sich von Anfang an mutig gestellt hat, ist sie eben aufs Fürchterlichste mit Kritik, mit Shitstorms eingedeckt worden. Erdogan, der türkische Präsident, nennt die Demiral-Sperre politisch. Das ist ein hochinteressanter Fall, meine Damen und Herren. Wir haben das recherchiert bei Weltwoche Daily, diese Affäre um den Wolfsgruß durch den türkischen Nationalspieler Meri Demiral. Im Achtelfinal gegen Österreich hat das in Leipzig Empörung ausgelöst, deutschlandweit. Der Wolfsgruß drückt gemäß der deutschen Presse und der UEFA die Zugehörigkeit oder das Sympathisieren mit der türkischen rechtsextremen Ülkücü-Bewegung und deren Ideologie aus. Ich muss hier gleich mal um Verständnis und um Verzeihung bitten, präventiv. Ich bin des Türkischen nicht mächtig. Gut möglich, dass ich das falsch ausspreche. Bitte sehen Sie mir das nach. Nach dem Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft kritisierte Präsident Erdogan, der zu einem Blitzbesuch der Türkei gegen die Niederlage gereist war, die Europäische Fußballunion scharf. Er sagte: Ehrlich gesagt hat die UEFA-Sperre für zwei Spiele gegen Meri Demiral einen schweren Schatten auf die Meisterschaft geworfen. Das ist unerklärlich. Es ist eine rein politische Entscheidung. Tatsächlich handelt es sich um eine Strafe für die Türkei als Nation. Davon hat sich das Team aber nicht beirren lassen. Unsere Nationalmannschaft hat auf das ihr angetane Unrecht mit spektakulärem Fußball auf dem Feld reagiert. Der türkische Staatschef, das Staatsoberhaupt, gratulierte allen Spielern, munterte sie auf und sagte, dass die ganze Türkei stolz auf sie sei. Interessant jetzt dieser Wolfsgruß. Das ist ja bei uns eine stehende Wendung. Das sei ein fürchterlicher Skandal, ein rechtsextremer Spieler, eine rechtsextremistische Geste. So haben das auch unsere Medien kolportiert. Wir sind da bei unseren Nachforschungen auf ein differenziertes, auf ein schattiertes Bild gestoßen. Der Wolfsgruß oder der Wolf ist ein Symbol aus der türkischen Mythologie, vergleichbar mit dem Wolf in der römisch-italienischen Mythologie, vor allem in der römischen Ideologie. Der Wolf ist ja sozusagen die Wolfsmutter, ist ja sozusagen das Ursymbol der römischen Republik und dann auch des römischen Kaiserreichs gewesen. Der Wolf als Wegweiser, Leiter und Retter der Kultur und des Volkes. Sinnbildlich steht er damit jetzt in der türkischen Tradition für die Türkei. Der Wolf ist sozusagen das Nationaltier der Türken, das eben auch in einem breiteren patriotischen Sinne eine Bedeutung und ich würde sagen die zentrale Bedeutung nach unseren Nachforschungen aufweist. Diese rechtsextremistische Bewegung Ülkücü hat diesen Wolf gewissermaßen gekapert, hat ihn sich anverwandelt wie eine rechtsextremistische Partei bei uns, vielleicht die Schweizer Fahne oder die Deutschlandfahne für sich in Anspruch nimmt. Aber deswegen würde man ja nicht sagen, dass die Deutschlandfahne oder die Schweizer Fahne toxisch ist. Oder nur weil Hitler gesagt hat, 2 plus 2 gleich 4, würde man ja den Kindern nicht sagen, du darfst nicht mehr 2 plus 2 gleich 4 sagen, das ist Ausdruck einer nationalsozialistischen Gesinnung, das ist ja vollkommen verrückt. Und es ist auch so, dass der Nationalspieler Demiral in verschiedenen Interviews ganz klar herausgestrichen hat, schon früher, dass er kein Nationalist sei. Also ihm hier zu unterstellen, er wolle gewissermaßen der EM etwas unterjubeln, eine rechtsextremistische politische Gesinnung, das ist sehr, sehr weit hergeholt, um nicht zu sagen ungerecht. Ein Kollege von uns hat sich mit einem türkischen ETH-Studenten darüber unterhalten und auch der hat ihm bestätigt, dass Demiral kein Nationalist sei. Er verfolge diesen Spieler schon lange. Das ist eine Aussage von einem talentierten Studenten an der ETH Zürich und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass er uns da einen Bären aufgebunden hat. Und wenn man sich dann schon so aufregt über diesen Wolfsgruß, dann frage ich mich rückblickend, was war denn damals los, als die Schweiz, Shaqiri und Xhaka 2018 nach dieser provokativen Doppeladlergeste gegen Serbien in Erscheinung getreten sind. Warum hat das damals keine Sperren gegeben? Wenn die Türken so ein Zeichen machen, das dann auch noch falsch und einseitig interpretiert werden, ist es ein riesiger Skandal, als die beiden damaligen auch schon damaligen Schweizer Nationalspieler den innerbalkanischen Konflikt mit einer sehr nationalistischen Zeichengebung gewissermaßen dem Schweizer Nationalleibchen quasi untergejubelt haben, dann war das für die UEFA kein Thema. Also hier wird offensichtlich auch mit unterschiedlichen Ellen gemessen, was ich als Schweizer hier nicht umhin kann festzustellen. Die Krise ist nicht vorbei, im Gegenteil, Wahlen in Frankreich, es ist das passiert, was immer passiert in solchen Momenten in einem Majorzsystem. Die Halblinken, die Mittellinken, die Bürgerlich-Linken, die Ganzlinken und die Linksextremen verbünden sich, um den Wahlsieger des ersten Durchgangs, das Rassemblement National, auf die hinteren Plätze zu verdrängen. Das ist jetzt passiert. Emmanuel Macron wird jetzt abgefeiert in Deutschland, auch von vielen Politikern als genialer politischer Stratege. Ja, man darf das so sehen, auf einer etwas distanzierteren Ebene würde ich sagen, die Polarisierung in Frankreich wird jetzt natürlich ganz massiv zunehmen. Man wird jetzt da natürlich hier eine regelrechte Spaltung zwischen links und rechts beobachten können. Das geht immer weiter. Hier driften sozusagen die politischen Lager auseinander. Und dass sich Macron nun also mit den Linksextremen, die ja in den deutschen Medien auch als Antisemiten kritisiert werden, wobei das in Deutschland zum Teil noch schnell der Fall ist. Ich habe mich da zu wenig mit Mélenchon und seinen Leuten auseinandergesetzt, um das jetzt affirmativ zu unterstreichen, möchte das aber auch nicht in Abrede stellen, gut möglich. Die französische Linke ist sehr stark gegen Israel eingestellt, auf eine Art und Weise, wo dann wirklich ein Zungenschlag hineinkommt, wo es einem kalt den Rücken hinunterläuft. Aber Macron ist nun ganz klar in Geiselhaft der Linksextremen. Macron gibt sich ja gerne als Zentrist, als Mittepolitiker. Das heißt, diese Wahlentscheidung, dieses Bündnis, dieses gezielte Bündnis zur Verhinderung der Le Penisten, die wird natürlich dazu führen, dass mittelfristig dieses rechte Lager noch mehr Auftrieb bekommt. Und diese Konfrontationsstimmung, die der französische Präsident heraufbeschworen hat, die nun auch 1:1 übernommen wird von einigen deutschen Politikern, sowohl von der Linken wie auch von der CDU, das ist kein gutes Signal, das ist keine gute Entwicklung. Das zielt darauf ab, den politischen Gegner aufs Fürchterlichste zu dämonisieren, zu denunzieren, ihm auch die Demokratie, die europäische Gesinnung, all diese Dinge abzusprechen. Also da wird gewissermaßen auch der politische Gegner wie etwas außerhalb des Gesetzes gestellt. Man schiebt ihn in die extremistische Ecke. Die einzigen Extremisten, die ich an diesem Wahltag gesehen habe, das sind die Linksextremen. Die haben trotz ihrem Sieg in Paris und in anderen größeren französischen Städten krawalliert und sich Gefechte geliefert mit der Polizei. Ich will mir nicht ausmalen, was los gewesen wäre, wenn die Rechten gewonnen hätten. Dann hätten wir vielleicht Bürgerkrieg auf französischen Straßen, auf Frankreichs Straßen gehabt. Paris hat sich ja regelrecht verbarrikadiert gegen dieses denkbare Szenario. Und auch das ist doch ein Augenöffner, meine Damen und Herren. Unsere Medien schreiben immer von den Rechtsextremisten, von den Rechtsextremen. Aber ich habe jetzt keine rechtsextremen Rassemblement National-Anhänger gesehen, die da mit Saubannerzügen durch die Städte gezogen werden. Die Linken allerdings wenden Gewalt ganz selbstverständlich an. Da reden aber die Medien fast nie von Linksextremismus, der da bis weit ins linksmittige Lager hineinreicht, vor allem auch die Verharmlosung. Also da sehen Sie auch, wie die Leute ticken. Marine Le Pen, unser Sieg ist nur aufgeschoben, beruhigt die an Niederlagen, an Schlussniederlagen gewohnte Oppositionsführerin, die allerdings die Zahl ihrer Mandate auch stark vergrößern konnte. Orban auf selbsterklärter Friedensmission in China eingetroffen. Jetzt also will er mit Xi Jinping sprechen. Viktor Orban, der Vorkämpfer der Diplomatie in einer diplomatiefernen Europäischen Union, Viktor Orban sozusagen der Robin Hood der EU. Für mich, ich unterstreiche das, ich betone das, ist Viktor Orban mit seiner heroischen Mission gegen alle Widerstände das Gespräch wieder in Gang zu bringen, die Leute aus den Schützengräben herauszutreiben, zumindest den Versuch zu unternehmen, die Grundlagen zu schaffen, dass es in diese Richtung geht. Für mich ist dieser Mann ein Held, egal was sie da draußen jetzt wieder an Schmähungen mir an den Kopf werfen lassen. Ist ja auch nicht so wichtig, wenn sie kritisiert werden. Das ist wie Hornhaut, das ist wie ein Panzer. Wenn man ihnen Dreck anwirft, müssen sie es eintrocknen lassen. Das ist ein guter Schutz. Trump wird sich die Rache nicht nehmen lassen. Auch interessant, eine Schlagzeile in der FAZ, die ist auch komplett synchron geschaltet mit diesen üblichen Mainstream-Formulierungen. Trump wird sich die Rache. Wenn Trump etwas macht, ist es immer Rache. Es ist immer Vergeltung. Es hat immer etwas Böses, etwas Negatives dabei. Da wird schon in der Sprache versucht, die Meinung zu massieren. Joe Biden spielt nicht mit offenen Karten. Also diese Sache mit der zunehmenden Alterskrankheit von Biden, die ja kein Geheimnis ist, man weiß das schon seit ziemlich langer Zeit, das ist für die Demokraten eine Art Watergate. Das ist das Watergate der Demokraten, dass sie nämlich eine Wahrheit durch Auslassung zu verschleiern versuchen. Das hat man ja damals bei Watergate, bei diesem Einbruchsskandal ins demokratische Wahlkampfhauptquartier, das hat man vorgeworfen dem amerikanischen Präsidenten Richard Nixon. Man hat gesagt, du deckst die Leute, die da eingebrochen sind, du erinnerst dich nicht mehr, du hast Lücken, du löscht da Tonbänder, die Aufschluss gegeben hätten, darum musst du zurücktreten. Das ist der Watergate-Skandal. Und das ist ein Watergate-Skandal jetzt der Demokraten, weil sie haben natürlich ganz genau gewusst, aus der Nähe, dass Joe Biden aufgrund seiner Altersbeschwerden faktisch gar nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszufüllen, gar nicht mehr auf der Höhe seines Amtes ist. Sie haben das aber verschwiegen, sie haben das als Verschwörungstheorie weggewischt und damit ihrer Glaubwürdigkeit einen genauso großen Schaden zugefügt, wie es damals Richard Nixon, übrigens ein sehr begabter Außenpolitiker, getan hat. Also der Watergate-Skandal der Demokraten. Orban kündigt weitere Überraschungen an. Wir sind gespannt. Buschmann verteidigt Verschärfungen für Bürgergeldempfänger. Das Bürgergeld, diese Gaunervokabel, auch an Nichtbürger. Jetzt ist eine Statistik herausgekommen. Jeder zweite Bürgergeldempfänger ist gar nicht deutscher Bürger, sondern Ausländer. Dann habe ich noch ein paar Reaktionen zusammengestellt. Professor Karl Lauterbach, der sich da über den sensationellen Erfolg der Linksextremen freut. Auch Armin Laschet freut sich über den Sensationserfolg der Linksextremen in Frankreich. Da sehen Sie auch, wie stark das bürgerliche Mainstream-Milieu in Deutschland sich von den konservativen Grundsätzen entfernt hat, wie stark sie eigentlich schon in diesem linken Lager drin sind. Armin Laschet hat ja auch historisch bei seinem Wahlkampf 2021 in die Runde gerufen, wir müssen den Kampf gegen rechts machen. Dabei war er ja der Führer der Rechten gegen die Linken. Aber wenn die Rechten eben nicht mehr rechts sein wollen, weil sie sich politisch korrekt anbieten bei den Linken, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn eine andere Partei die Rolle der früheren Rechten übernimmt. Denn eine Demokratie kann es nur geben, wenn sie links und rechts haben. Wenn es nur noch links gibt, dann ist es keine Demokratie mehr, dann ist es ein autokratisches System ohne Auswahl, und eine Demokratie muss immer Auswahl haben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Bleiben Sie dran und ich melde mich selbstverständlich spätestens morgen früh wieder zurück.